ARD.
Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl. Wir sind uns so sicher, dass das, was wir tun, gut und richtig ist. Alles scheint zu stimmen. Bei mir war das so, als ich mich für meinen ersten Beruf am Theater entschieden habe. Eigentlich hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie der Arbeitsalltag als Schauspielerin wirklich aussieht. Ich bin da meiner Vorstellung gefolgt und dem Glanz, den der Beruf ausstrahlt. Ja, und dann passiert plötzlich etwas und diese Sicherheit, die wir gerade noch hatten, fällt einfach in sich zusammen.
Diese Sicherheit, dass man denkt, man ist auf dem richtigen Weg. Und dann die Ohrfeige zu bekommen und jemand kann dir in einem Moment, in einem Augenblick klar machen, du bist auf dem Holzweg. Sei dir nie zu sicher, es kann auch ganz anders sein.
Das ist Till. Als Architekturstudent hat er das Gefühl, ihm liegt die Welt zu Füßen. Nach dem Studium hat er jede Menge Pläne. Aber bald, da ist er erst Mitte 20, merkt er, an dieser schillernden Architektenwelt stimmt was nicht. Da herrscht mehr Schein als Sein. Till hadert. Er will was anderes. Er will etwas Sinnvolleres tun. Und dann trifft er diesen einen Menschen, der ihm zeigt, wie man die Welt auch als Einzelner ein kleines Stückchen besser machen kann. Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört den Podcast Mein Mensch. Heute Till und die radikale Menschlichkeit.
Ich wohne im wunderschönen Allgäu. Eigentlich bin ich so eine Art Berliner, aber seit 10 Jahren hier im Süden. Und hier fühle ich mich sehr wohl. Meine beiden Kinder wohnen auch hier.
Till ist Architekt. Er hat einen wuscheligen Lockenkopf, lacht viel und sprüht vor Energie. Till ist jemand, den man auf den ersten Blick auch eher in einer Großstadt als im Süden Bayerns vermuten würde. Wegen der Familie ist er hierher gezogen und in dem kleinen Städtchen Kaufbeuren mittlerweile ziemlich bekannt. Till ist so der Typ Spaßvogel, ohne den das Leben sehr viel langweiliger wäre.
Toleranz ist, glaube ich, das, was mir hauptsächlich mitgegeben worden ist. Es gibt kein absolutes Weltbild. Alles ist erlaubt, alle Menschen haben ihre Daseinsberechtigung, alle Lebensformen. Ich komme aus einem sehr einfachen und sozial-ökologischen Milieu. In gewisser Weise hat mich das sehr, sehr geprägt, was mir meine Eltern vorgelebt haben.
An welche Erwachsenen aus eurer Kindheit und Schulzeit könnt ihr euch erinnern? Also jetzt mal abgesehen von euren Eltern. Gibt es da jemanden, der für euch einen Unterschied gemacht hat? Der oder die Zeit mit euch verbracht und euch gezeigt hat, wie groß und bunt die Welt da draußen ist?
Wenn ich daran zurückdenke, da würde ich sagen, ich hatte immer schon ein Glück für Mentoren. Die sind irgendwie in mein Leben gekommen.
Der Pfarrer in der Kirchengemeinde, der Trompetenlehrer, der Eishockeytrainer. Sie haben ihn geprägt. Aber dann gibt es noch eine Person, die ganz besonders für Till ist. Ohne sie wäre Till nicht der, der er heute ist. Um wen es da genau geht, das erzähle ich euch gleich. Till wächst in Berlin-Wedding auf, ursprünglich mal ein Arbeiterviertel. Tills Vater ist gelernter Gabelstaplerfahrer und hat sich dann als Autodidakt zum Computerfachmann hochgearbeitet. Seine Mutter ist Krankenschwester und Sozialpädagogin. Sie kümmert sich um die Kinder. Es ist ein offener, liebevoller Umgang zu Hause.
Wir haben gewohnt in einer wunderbaren Altbauwohnung am Sparplatz. Und die stand dann aber eines Morgens in Flammen. Und dann mussten wir ausziehen.
Brandstiftung. Till und seiner Familie passiert zum Glück nichts. Till ist damals 6. Es ist kurz vor dem Mauerfall. Die Familie landet in einem Heim für Wohnungslose. Erstmal. Nach ein paar Wochen wird ihnen dann eine Neubauwohnung zugewiesen. Viel zu klein für die 6-köpfige Familie. Als Till aufs Gymnasium kommt, braucht er einen Raum für sich.
Und dann haben meine Eltern mir im Schlafzimmer einen kleinen Teil abgetrennt. Am Fenster, sie haben auch auf das Fenster verzichtet. Und ich hatte dann so einen 1 Meter breiten Streifen hinten im Schlafzimmer mit meiner eigenen Tür drin. Im Nachhinein, ich weiß gar nicht, wie ich das damals wertgeschätzt habe, unheimlich süß.
Till hat 3 Geschwister. Er ist der Älteste und bekommt als einziger ein eigenes Zimmer. Stundenlang sitzt der kleine Till dort und zeichnet. Sonst geht er am liebsten in die freie christliche Gemeinde, in die auch seine Mutter geht. Der Pfarrer hat selbst 6 Kinder, macht Musik, bringt die Menschen zusammen.
Und der war ein tolles Vorbild. Und dann habe ich gesagt, ich möchte im Alter, in dem sich andere Leute konfirmieren lassen, ich möchte mich taufen lassen. Und dann hat er gesagt, machen wir, aber nur richtig. Nicht an so einem Becken, sondern wenn, dann im See. Und dann war ich im Berliner Plötzensee mit ihm im Taufkleid. Ich hatte auch noch lange Haare damals als 12-Jähriger. Und dann stand der Bernd mit mir da im See und hat mich untergetaucht wie Johannes der Täufer.
Bernd Sigelko heißt der Pfarrer. Der ist heute ziemlich bekannt, weil er das Kinder- und Jugendwerk Die Arche für Kinder aus sozial benachteiligten Familien gegründet hat. Bei ihm lernt Till, was Gemeinschaft bedeutet, auch über Religionsgrenzen hinweg. Ob Christen oder Muslime, das spielt keine Rolle. Er ist nicht der einzige Glücksfall in Tills Kindheit. Sein Trompetenlehrer zum Beispiel, eine Jazz-Koryphäe aus New Orleans, die sich in Berlin mit Unterricht ein paar Mark dazu verdient.
Ein unglaublicher Typ, und weil ich gar nicht so aufgesogen war mit der Leidenschaft des Trompetenspiels, habe ich ihn oft gefragt, ob er einfach für mich spielt. Das weiß meine Mutter bis heute nicht, aber so lief oft der Musikunterricht ab. Und der Typ war halt die Leidenschaft in Person.
Till kann sich schnell für Leute begeistern. Aber die begeistern sich auch für ihn. Das zieht sich durch Tills Leben. Die Person, die ihn am meisten prägen wird, hat er damals Ende der 1990er Jahre aber noch gar nicht getroffen. Als Jugendlicher spielt Till Eishockey, hat viele Freunde, gehört überall dazu. Eine gute Zeit. Aber dann kommt sein Schulabschluss und auf einmal ist Schluss mit der Struktur und dem sicheren Alltag. Und Till hat keinen Plan, keine Idee, wohin es gehen soll. Gezeichnet hat er schon immer gerne. Er mag es, kreativ zu sein. Also schreibt er sich mal für Architektur ein.
Also für Architektur habe ich mich nie interessiert, vor meinem Architekturstudium. Auch lange Zeit in meinem Architekturstudium nicht. Ich sage immer so salopp, fängt halt mit A an. Der Wert eines Architekturstudiums liegt schon in dem Wort und in dem Titel. Ah, der Herr Architekt. Eine, wie mir später dann immer bewusster und klarer wurde, eine unglaubliche Stärke dieses Berufes. Ich kann als Architekt, obwohl ich das Gleiche mache wie vielleicht andere, ganz andere Dinge bewirken.
Ihr kennt bestimmt diese stylischen Architekturmagazine mit Bauwerken drauf, bei denen man denkt, wow, wie abgefahren. Wer soll darin wohnen? Wer kann sich das leisten? Mit dem Architektenberuf ist ein bestimmter sozialer Status verbunden, den viele Architekten und Architektinnen auch gerne zeigen. Aber am Anfang des Studiums weiß Till mit dieser Welt gar nicht so viel anzufangen. Er ist eher unmotiviert und verbringt lieber Zeit mit seinen Freunden.
Also meine ersten 3 Semester habe ich eigentlich quasi gar nicht mitstudiert. Da war ich mehr oder weniger anwesend, soweit man es eben sein muss. Und dann hieß es aber, es gibt ja sowas wie eine Regelstudienzeit, also es ist schon irgendwie sinnvoll, nicht zu lange zu brauchen.
Im 3. Semester merkt Till, dass er bald den Anschluss verliert, wenn sich nichts ändert. Also belegt er Veranstaltungen aus mehreren Semestern parallel. Er nennt das 3D-Stundenplan. Und weil er irgendwie schauen muss, dass er das alles gleichzeitig gewuppt bekommt, entwickelt er ein besonderes Talent. Aufgaben so falsch verstehen, dass sie weniger Arbeit machen. Das klingt erstmal ein bisschen nach Faulheit, ist aber am Ende ziemlich kreativ. Er hat nämlich Ideen, auf die sonst keiner kommt. Zum Beispiel soll er sich in einem Seminar mit der Berliner Stadtautobahn beschäftigen. Anstatt sie umzubauen, schlägt er vor, sie zu fluten. Als Ringsee um die Stadt. Solche Ideen bringen ihm an der Uni ein gewisses Renommee ein. Und dann gibt es diese Situation im Aufzug mit einer Professorin. Ihr kennt das bestimmt, diese unangenehmen 30 Sekunden, in denen man Smalltalk machen muss. Und später ärgert man sich darüber, was man da so gequatscht hat. Aber bei Till läuft es anders. Die Professorin spricht ihn an.
Und sie meinte, du Till, wir haben ein DAAD-Stipendium 4 Leuten ermöglicht nach Brasilien. Weil die haben sich's auch wirklich verdient. Das sind gute Studierende und sehr strebsam und so. Aber so vom Team-Spirit brauchen wir eigentlich noch einen wie dich. Und so kam ich auch trotz 3D-Stundenplan zu meinem DAAD-Stipendium und ging dann nach Brasilien, nach Rio de Janeiro.
Er wohnt in einer WG mit deutschen, französischen und kanadischen Kommilitonen, direkt an der Copacabana. Und da hat Till einen Erweckungsmoment. Sein architektonisches Enlightenment, wie er sagt.
Also dieses Enlightenment, das habe ich erfahren in Brasilien. In einer Situation, in der ich mich voll dem widmen konnte. Und nicht abgelenkt war durch Hobbys und Sport und Freunde, Familie.
Sich vollkommen einer Sache widmen. Das wird für Tilts späteres Leben noch sehr wichtig werden. Aber erstmal bekommt er in Rio die Aufgabe, sich mit einem Stadtviertel zu beschäftigen.
Es ging um ein großes Stadtviertel, ein Quartier mit verschiedenen Zonen, dem berühmten Sambódromo, dem Samba-Stadion, einer Favela, einer Art kommerziellem Downtown-Viertel und einem Ghetto, das entstand durch ein vermaledeites Autobahnkreuz, was da drinnen durchlief. Und man durfte sich diese Zonen, in denen man arbeitet, selber aussuchen. Und was sich vorher noch nie jemand ausgesucht hat, war das Autobahnkreuz an sich. Und ich habe quasi ein Haus gebaut, mehr oder weniger aus dem Autobahnkreuz. Der Entwurf war alles andere als berühmt. Muss ich heute noch drüber schmunzeln, wenn ich dran denke. Aber auch das hat die Professoren und Lehrenden begeistert. Alleine, dass sich jemand traut und auf die Idee kommt, das Autobahnkreuz zu behandeln. Egal, wie es aussieht, die Idee ist schon mal sehr, sehr stark.
Dinge anders machen, neu denken, Visionen entwickeln. Er will etwas mit seinen architektonischen Ideen verändern, die Welt ein Stückchen besser machen. Vor allen Dingen in puncto Ressourcen und Klimawandel. Till hat ein neues Ziel. Südostasien.
Wir haben gesagt, wo sich am meisten entwickelt, städtebaulich, ist in Südostasien. China und die schnell wachsenden Städte und so weiter. Der größte Bedarf liegt eigentlich im Housing, also im Wohnbau. Und die Frage ist, wie ökologisch läuft der eigentlich ab? Weil klar, die Welt geht unter, klimatechnisch. Und da liegt der Handlungsbedarf von uns Architekten. Also sind wir nach Südostasien gegangen und haben gesagt, wir gucken, wie man da ökologischer Wohnbau betreiben kann.
Wir, das sind Till und sein Studienfreund Duc. 2008 zieht Till für ein Jahr nach Hongkong, um dort seine Abschlussarbeit zu machen. Da ist er Mitte 20. Mit Duc teilt er sich eine 5-Quadratmeter-Wohnung. Wobei, man kann es kaum Wohnung nennen, eher eine Schuhschachtel. Kleiner als sein Kinderzimmer im Berliner Wedding. Er schläft in einem Hochbett aus recyceltem Bambusholz. Von der Schuhschachtel aus bereisen Duc und Till ganz Südostasien.
Wir waren so aufgeladen von dem sogenannten Green in der Architektur, dass Duc und ich beide beschlossen haben, dass Grün unsere Lieblingsfarbe ist. Wir haben uns gegenseitig angestachelt zum noch umweltfreundlicheren Lebensstil. Wir haben in Südostasien alles erledigt mit den Klapprädern, die wir dabei hatten. Also das war schon wirklich extrem.
Aber dann passiert etwas, das Tills grüne Welt auf den Kopf stellt. Die beiden sind da gerade auf den Philippinen und nehmen an der Veranstaltung eines Star-Architekten teil. Der hat in einer heruntergekühlten Shopping-Mall für eine bekannte Donutkette einen Verkaufstresen aus recyceltem Plastik gebaut. Damals, 2008, ist sowas noch total innovativ. Überall sind Fotografen. Der Architekt wird hofiert und hält einen Vortrag über Nachhaltigkeit und grüne Architektur.
Dem haben wir gelauscht und dann den Architekten noch zu seinem gigantischen SUV gebracht. Also es war irgendwie alles ein bisschen absurd. Und als wir rauskamen aus dieser Shopping-Mall und wieder unklimatisierte Luft schnupperten, sofort anfingen zu schwitzen in gefühlten 1000 Grad Außentemperatur, erreichte uns die Nachricht, der sogenannte Smoky Mountain, ein Berg, wo Familien auf einem Müllhaufen wohnen, um dort ihren Lebensunterhalt zu gestalten und Dinge zu finden, sei implodiert.
Der Smoky Mountain. Das ist eine Müllhalde vor den Toren der philippinischen Hauptstadt Manila. Tausende Menschen leben dort. Tag für Tag suchen sie im Abfall nach verwertbaren Resten. Sie leben buchstäblich vom Müll der Gesellschaft. Immer wieder kommt es zu Unglücken. Als Till hört, dass nicht weit vom Parkplatz der Shopping Mall, auf dem sie gerade stehen, Menschen gestorben sind, denkt er, was ist es wert, einer Vision von ökologischer Architektur hinterherzujagen, wenn andere nicht mal ein halbwegs sicheres Dach über dem Kopf haben?
Und dann auf einmal das alles in Frage zu stellen, die Windräder, die irgendein Star-Architekt aufs Hochhausdach gestellt hat, die waren für mich auf einmal blasphemisch. Das war ein vollkommen an der globalen Gesellschaft vorbei Gebaue. Es ging auf einmal mir um ganz, ganz andere Dinge.
Tills jugendlicher Überschwang, sein Wir-retten-die-Welt-Gefühl, wie weggeblasen. Die harte Realität, sie erwischt ihn voll. Vielleicht kennt ihr das auch. Man fühlt sich auf dem richtigen Weg und dann passiert etwas Unvorhergesehenes oder man lernt etwas dazu und nichts mehr ist so, wie es vorher war. Genauso geht es Till. Er kehrt zwar nach Berlin zurück und schreibt seine Diplomarbeit fertig, aber mit der Welt, in der er sich vorher wie ein Fisch im Wasser bewegt hat, mit der will er jetzt nichts mehr zu tun haben.
Ich habe an der Architektenschaft gezweifelt und tue das auch mehr denn je. Also die Frage ist, brauchen wir Statussymbole, brauchen wir Kinkerlitzchen, brauchen wir Lebensstandard? Wofür machen wir das überhaupt? Brauchen wir neu, neu, neu? Brauchen wir Konsum? Wir Architekten, wir könnten viel mehr zur Gestaltung unserer Gesellschaft, unseres Planeten beitragen, als wir uns irgendwie als Zunft das zutrauen, habe ich das Gefühl.
Ich finde das wirklich bemerkenswert. Ich meine, da ist dieser junge Typ, der die Welt bereist und einem grünen Traum hinterherjagt. Und dann passiert ein Unglück, etwas bricht über ihm zusammen. Er begreift, wie bigott diese Welt ist, in der er sich bewegt hat. Mich hätte das, glaube ich, in tiefe Selbstzweifel gestürzt. Aber Till geht anders damit um. Er spürt vor allem eine große Unruhe. Vorher dachte er radikal ökologisch, jetzt denkt er radikal sozial. Er will anderen helfen, aber weiß noch nicht wie.
Und das hat mich dann erfüllt, dieses Kribbeln, ja. Diese Hummeln im Po. Wann geht's jetzt endlich richtig los? Meine damalige Freundin Leonie hat das mitbekommen, wie ich mich fühle und diese Ungeduld, sozial mich zu engagieren als Architekt. Und Leonie fand auf dem Flohmarkt vom Rathaus Schöneberg eins von den, wie ich später herausgefunden habe, hunderten Bücher, die Rupert Neudeck geschrieben hat. Und brachte mir das nachmittags mit und sagte, das musst du lesen.
Rupert Neudeck, Journalist, Menschenrechtsaktivist, humanitärer Helfer. Eine bekannte Persönlichkeit in der Bundesrepublik.
In diesem wunderbaren Gleichnis vom Samariter ist eigentlich alles ausgesagt. Da ist jemand auf dem Wege von Jerusalem nach Jericho. Oder man kann auch sagen, der ist auf dem Wege von Peshawar nach Kigali oder von Grozny nach Moskau. Und er fällt unter die Räuber. Und in der Regel ist derjenige, der ihm hilft, nicht derjenige, der die Kompetenz hat oder der dafür ausersehen ist. Und so verstehe ich eigentlich humanitäre Arbeit. Man muss nicht unbedingt ein Mandat haben, um darauf zu kommen, dass Menschen, die in Gefahr sind, zu ertrinken, zerhackt zu werden, ersäuft zu werden, ermordet zu werden, dass denen geholfen werden muss.
Hier ein bisschen Kontext. Rupert Neudeck wird 1979 bekannt, als er quasi auf eigene Faust Rettungsaktionen für vietnamesische Bootsflüchtlinge im südchinesischen Meer organisiert. Seine Hilfsorganisation Cap Anamur leistet später weltweit medizinische Hilfe in Krisen- und Kriegsgebieten. Bestimmt habt ihr schon von ihr gehört.
Ich halte meine deutsche Gesellschaft für eine, die sehr gerne bereit war und ist und sein wird, diese Arbeit zu unterstützen. Und ich freue mich auf weitere kühne, mutige, tapfere Taten, alle überall in der Welt, wo Menschen es dreckiger geht, als es uns in der Deutschen Bundesrepublik geht.
Das Buch, das Tills Freundin 2009 findet und bei dem sie sofort an Till denkt, heißt Immer radikal.
Radikal ist in unserer Gesellschaft allgemein kein gutes Wort. Deswegen übersetze ich es oft mit konsequent. Ob jetzt radikal oder konsequent, es geht einfach um die Haltung, die du haben musst, um dich auf der Welt zu bewegen. Und im Sinne von Rupert, wenn irgendwas passiert auf der Welt und du hast den Hauch einer Chance anzupacken, dann gebietet ihm sein kategorischer Imperativ, das zu tun und anzupacken. Das ist natürlich für einen jungen Menschen eine fantastische Botschaft. Und die hatte ich noch gar nicht zu Ende gelesen. Dann hatte ich ihn schon angerufen. Und wie für Rupert typisch und einmalig, hast du halt auch den Rupert Neudeck an der Strippe. Und Rupert sagt, komm vorbei.
Rupert Neudeck ist bekannt dafür, dass er sich aus seiner Bekanntheit nichts macht. Als junger Mann trat er dem Jesuitenorden bei, wäre also beinahe Mönch geworden. Und das merkt man ihm auch an. Ein schlichter und asketischer Mann. Rupert Neudeck wohnt in einem bescheidenen Reihenhaus im Rheinland. Vom Wohnzimmertisch aus organisieren Rupert und seine Frau Christel ihre internationale humanitäre Hilfe. Politiker, Journalisten und andere einflussreiche Personen gehen hier ein und aus. Alle werden im Wohnzimmer auf der Couch empfangen. Auf der sitzt jetzt der junge Till. Sehr nervös, weil er weiß überhaupt nicht, was ihn da erwartet.
Ich war relativ adrett gekleidet für meine Verhältnisse und ich hatte ein großes Bild dabei, was ich selber gemalt hatte, mit dem ich angeben wollte. Das Bild war eine Stadtvision, ein riesen 360-Grad-Stadtpanorama von einer futuristischen Utopievision. Aber es ging überhaupt nicht darum. Es ging darum, mir in die Augen zu schauen, mir die Hand zu geben und zu sagen, los geht's.
Was wäre gewesen, wenn Tills Freundin Leonie das Buch nicht auf dem Flohmarkt entdeckt hätte? Hätte Till jemals von Rupert Neudeck gehört? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, nach einem kurzen Gespräch schlägt Rupert Neudeck dem jungen Architekten Till vor, für seine Organisation Grünhelme nach Ruanda zu gehen. Die Grünhelme, das ist eine NGO junger deutscher Muslime und Christen, die in Krisengebieten Aufbauhilfe leisten. Till zögert keine Sekunde. Er sagt sofort zu. Ruanda also. Das kleine Land in Ostafrika ist noch von den Spätfolgen des Genozids 1994 gezeichnet. Till hat zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Erfahrung. Abgesehen von einem Urlaub in Marokko war er noch nie in Afrika.
Im Nachhinein weiß ich, was ihn beeindruckt haben kann. Und das ist vor allem meine uneingeschränkte Bereitschaft. Also ich habe ihm gleich vermittelt, ich will das unbedingt. Ich denke, er hat selten Leute getroffen, die sich so ganzheitlich dem verschrieben haben. Also ich habe gleich am ersten Tag gesagt, ich möchte das nicht diese berühmten 3 Monate machen, die man das normalerweise macht, sondern ich möchte das ganz langfristig betreiben. Und ich gehe all in und ich mache das jetzt erstmal für immer.
Was Till in Ruanda erwartet, passt perfekt zu ihm. Endlich kann er Menschen ganz direkt helfen. Er arbeitet als technischer Lehrer in einer Berufsschule, die Grünhelme in Ruanda betreiben. Seine neue Aufgabe nimmt er sehr ernst. Schon nach einem halben Jahr wird er, der Youngster, zum Schuldirektor ernannt. Rupert Neudeck glaubt an ihn.
Ich war 6-7 Jahre lang Grünhelm und habe hauptsächlich in Afrika und Asien gearbeitet. War in Ruanda, im Kongo, in Uganda, in Mosambik, in Burundi, in Burkina Faso, da war ich länger, in Somalia, ich war auf den Philippinen, dann viele Naturkatastrophen, auch sowas wie Hungersnöte, in denen wir uns betätigt haben. Syrien ist Krieg gewesen in der Zeit.
Till sieht viel Leid und Zerstörung. In einem Flüchtlingslager in Somalia muss er innerhalb kürzester Zeit die Lebensmittelausgabe organisieren. In Burkina Faso baut er eine Krankenstation. Till überlebt einen Autounfall im Kongo, eine Hirnhautentzündung in Somalia, einen Messerangriff in Burkina Faso. In solchen Situationen merkt er, was für ein besonderer Mensch Rupert Neudeck ist. Ein Mensch, der für seine Mitarbeiter einsteht, für den Kriegsopfer immer Individuen bleiben, egal mit wie vielen er spricht. Ein Mensch, der ihnen zuhört und eine Stimme gibt. Was Till bei Rupert erlebt, fühlt sich an wie echte Nächstenliebe. Und die Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit. Nach kurzer Zeit macht Rupert Neudeck Till Gröner zum Geschäftsführer der Grünhelme. Till ist da gerade mal Ende 20. Und falls ihr euch gefragt habt, wofür das Grün in Grünhelme steht, Grün ist die Farbe der Hoffnung. Grün ist aber auch die Farbe des Islam. Die Grünhelme stehen für Völkerverständigung und Frieden zwischen den Religionen.
Rupert ist eben immer radikal, immer einsatzbereit und hat dieses große Herz der Nächstenliebe. Das heißt, wenn er irgendwo anpacken kann, dann packt er irgendwo an. Er fühlt sich einfach verpflichtet, die Dinge, die er tun kann, zu tun. Mit einer wie ich dann festgestellt habe, großen Kreativität. Ja, er möchte Dinge voranbringen. Und wie er das macht, ist oft auch unkonventionell und unorthodox. Und das kennenzulernen, ist ein Riesengeschenk, was ich in meinem Leben erfahren habe.
Vielleicht ist es euch aufgefallen. Till spricht von Rupert oft im Präsens, so als könnte er ihn jederzeit anrufen und auf einen Kaffee treffen. Aber das geht nicht mehr. Rupert Neudeck ist 2016 gestorben.
Rupert ist gestorben relativ plötzlich, relativ unerwartet, und mich hat es sehr stark getroffen. Ich habe es in der Situation, in der ich war, kurioserweise im Radio gehört. Ja, ich war gerade im Auto unterwegs und fuhr gerade über die Brücke über den Lech. Da ich erinnere mich ganz genau, weil ich habe das gehört, war tief getroffen, und auf der anderen Lechseite an dieser Brücke, wo ich mich befand, stand eine kleine Kapelle. Und ich bin da angehalten, und ich bin kein großer Kirchgänger und sowieso kein Kapellengänger, und habe mich da in die Kapelle gehockt und an ihn gedacht. War sehr traurig.
In der Traueranzeige steht der berühmte Satz von Albert Camus: Man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen.
In der heutigen Gesellschaft, wo es eher um Performance geht, um Leistung und um Effizienz, ist Sisyphus ja ein Schimpfwort. Aber zu sagen, ich tue die Sachen einfach, unabhängig davon, ob du mir sagst, dass die vielleicht nicht effizient genug sind. Und im Wiederaufbau in Katastrophengebieten, bildlich gesehen, würde er einen Ort immer wieder aufbauen, egal wie oft er zerbombt wird. Und da gibt es keinen, es lohnt sich nicht. Ja? Das macht ihn aus. Ja, dieses Hingehen und dieses Nicht-in-Frage-Stellen der Dinge.
Es ist jetzt schon fast 10 Jahre her, dass Rupert Neudeck gestorben ist. Till denkt an ihn immer noch wie an einen engen Freund. Rupert hat Tills Leben verändert.
Ja, für mich ist Rupert ein Begleiter, auch mehr als andere Menschen, jemand, der irgendwie schon eine Präsenz in meinem Leben hat, obwohl er gar nicht da ist. Der einzige Mensch, über den ich diesen kindischen Gedanken habe, er sitzt auf seiner Wolke und guckt, was ich tue. Und wie findet er das wohl?
Nach 7 Jahren bei den Grünen Helmen hört Till 2017 auf. Er will zurück in die Architektur, will wieder selbst bauen. Und zwar ökologisch und partizipativ, das heißt mit Communities vor Ort. Er gründet seine eigene Organisation, Supertecture. Das ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss junger Architektinnen und Architekten, die in Afrika und Asien Häuser bauen, aus Materialien, die es vor Ort gibt. Ganz anders als die Katastrophenhilfe der Grünhelme, aber irgendwie auch nicht. Denn für Till geht es um dieselben Fragen wie damals. Wie kann ich die Welt ein Stückchen besser, ein klein wenig sozial gerechter machen? Und wie kann ich andere Leute dazu bringen, mitzumachen?
Wie mache ich diese Arbeit überhaupt möglich? Wen muss ich dafür begeistern? Wen hole ich ins Boot? Wie bespreche ich die Sachen mit den Menschen vor Ort? Das sind Dinge, die mich immer begleiten und wo ich ganz buchstäblich und tatsächlich mich frage, was hätte Rupert gesagt? Das klingt jetzt im Nachhinein einfach, wenn man sagt, wir haben in Mosambik eine Schule gebaut. Aber es fängt an mit, sich in den Flieger zu setzen, dorthin zu fahren und gucken, was hat der Sturm dort angerichtet und in welcher Region dieses ganzen Landes baust du mit wem was wieder auf? Ja, dazu brauchst du eine große, große Kraft, dich auf den Weg zu machen. Du musst dich auf den Weg machen.
Eine Kraft, die Rupert Neudeck Till weitergegeben hat und die Till heute anderen jungen Menschen weitergibt.
Das Vertrauen ist eine andere Dimension, eine andere Rupertsche Dimension, die ich versuche weiterzuleben und zu sagen, was immer du machen möchtest, lieber junger Mensch, kannst du machen. Ja? Und ich stärke dir den Rücken. Ich glaube, du kannst alles.
Mittlerweile bringt Till das, was er im globalen Süden gelernt hat, nach Deutschland. Er arbeitet mit recycelten Materialien. Warum soll das, was in Nepal geht, nicht auch hier klappen?
Es gibt Tätigkeiten, die ich hier leiste, und es gibt die Tätigkeiten, die ich auch am anderen Ende der Welt leiste. Und beides gehört zusammen. Rupert sagte immer, du musst immer einatmen und ausatmen. Also ich kann exportieren und ich kann importieren und beiden Welten eigentlich was mitbringen. Und unserer Welt hier ganz speziell auch mal, wie mein Namensvetter den Eulenspiegel vorhalten und sagen, wisst ihr eigentlich, in was für einer Welt ihr seid, wie gut es euch geht? Und da drin steckt natürlich ein großer Spaß und eine große Triebfeder.
Das war Mein Mensch. Heute Till und die radikale Menschlichkeit. Autor dieser Folge Philipp Lemmerich. Wenn ihr auch die anderen Geschichten von Mein Mensch hören wollt, diese und viele andere Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns doch super gerne weiter und abonniert unseren Kanal. Dann könnt ihr auch keine neue Folge verpassen. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. Habt ihr vielleicht auch einen Menschen, ohne den euer Leben ganz anders gelaufen wäre? Jemand, der euch in einer schwierigen Lebenssituation vielleicht Mut gemacht hat, an euch geglaubt oder wachgerüttelt hat? Dann schreibt uns eine Mail an meinmensch@swr.de. Wir melden uns bei euch. Nächste Woche erzähle ich euch die Geschichte von Roxana. Als Kind erlebt sie den Iran, die Heimat ihres Vaters, wie ein Paradies. Bis sie in ihrem Handy von einer jungen Frau liest, die in einer iranischen Polizeiwache ins Koma fällt und später stirbt. Gina Mahsa Amini. Plötzlich wird Roxana klar, sie muss aktiv werden. Wenn ihr eher zu den nachdenklichen Menschen gehört, die sich gerne intensiv mit einem Thema beschäftigen, dann habe ich jetzt noch eine Podcast-Empfehlung für euch. WDR 5, das philosophische Radio. Hier spricht Jürgen Wiebicke wöchentlich mit Gästen, wie zum Beispiel dem Philosophen Michael Hampe über die Frage, ob ein neues Verständnis von Selbst, von Freiheit und von Erziehung zu einer neuen Menschlichkeit führen kann. Hör rein, denk mit, rede mit. Jeden Montag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Shownotes.